Es ist Sonntagmittag. Robin und ich melden uns zu einer neuen Podcast-Episode zurück. Ja, es wurde auch wieder in der Bundesliga gespielt und darüber wollen wir heute sprechen, inklusive des internen Podcast-Derby Köln gegen Bayern. Darüber soll heute auf jeden Fall gesprochen werden. Fang aber mit dem Freitagsspiel an. Die Dortmunder gegen Freiburg und Robin. Ich habe es kurz vorher angekündigt, vor der Folge. News der Woche. Und es geht um keinen geringeren als Erling Haaland.
Wer ist das denn?
Ja. Kenne ich auch erst
in diesem Spieltag. Völlig unbekannt, oder ist neu in der Bundesliga?
Völlig unbekannt. Season? Ich muss allerdings spoilern, ich habe die News der Woche bereits auf Instagram mehr oder weniger geleakt. Und zwar, ja, ein interessanter Post von Magenta Sport. Hintergrund, Robin, ganz wichtiger Hintergrund und sehr wichtige Info für dich, damit du das Ganze jetzt gleich auch für dich richtig einordnest. Magenta Sport hat quasi die Rechte der Basketball-Bundesliga. Also Magenta Sport überträgt alle Spiele der Basketball-Bundesliga. Alle. Ja?
So. Ich komme mit soweit.
So. Magenta Sport haut gestern einen Post raus von wegen, wo soll Erling Haaland nächstes Jahr spielen? Darauf kommen wir auch nochmal gleich zu sprechen. Es gab ja interessante Aussagen von Haaland. Also, Magenta Sport postet, wo soll Haaland spielen und postet im Anschluss so ein paar Fotomontagen, wo Haaland beispielsweise ein Trikot von Meppen und Burghausen trägt. So, ja, ganz witzig. So, plötzlich sieht man aber auch, wie Magenta Sport ein Bild von Haaland postet, wo er ein Basketball-Trikot der Telekom Baskets Bonn, Basketball-Bundesliga ist aus Deutschland, wo er ein Trikot der Telekom Baskets Bonn trägt. Parallel dazu stellt Magenta Sport die Frage, die Bonner reposten das Ganze dann und fragen Magenta Sport, auf welcher Position Haaland denn spielen soll im Basketball. Wie gesagt, Magenta Sport, übertragen Basketball. Frage an Magenta Sport, auf welcher Position soll Haaland spielen? Und Magenta Sport antwortet darauf in der Offense. Da musste ich erstmal schlucken, weil beim Basketball, also meine Frage, hat Magenta Sport jetzt wirklich einfach Basketball und Football verwechselt, wo ja Spieler in der Offense oder in der Defense spielen? Weil beim Basketball ist es halt so, dass man sowohl Offense als auch Defense spielt. Und da ist einfach nur die Frage, ob Magenta Sport seine eigene Sportart nicht kennt. Das wäre so meine Frage oder News der Woche.
Ja, vielleicht ist da mathematisch ein bisschen was durcheinander gekommen. Ich meine, bei Starting Five kann man schon mal durcheinander kommen. Also bei 5 Spielern, gut, wenn das vielleicht ist das hier auch noch ohne HD bei den Kollegen, kann man vielleicht ein bisschen durcheinander kommen, was da die Sortierung anbetrifft. Ansonsten beim Football stehen da, weiß ich nicht, 600 Mann auf dem Feld. Das ist dann so, da ist man offensichtlich mit den Tasten etwas nervös geworden, aber so geht es ja offensichtlich vielen, wenn das Thema Haaland fällt. Scheint es jetzt in so eine Nervosität reinzukommen, die schon auch gefährlich ist, ne? Also ich habe es auch gerade hier parallel läuft im Hintergrund der Doppelpass. Fantastische Sendung. Mittlerweile brauche ich definitiv A, Untertitel und B, muss man mir nicht nur dann einblenden, ja, Moderator da und da, sondern ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das ist. Schöne Grüße auch an Roman Weidenfeller. Der behauptet immer noch, er wäre 2014 Weltmeister geworden.
Ich persönlich. Habe ich eben zum ersten Mal gehört.
Ja, höre ich zum ersten Mal. Ist das Thema Haaland polarisiert? Ich muss auch ehrlich sagen, also es ist schon beängstigend mittlerweile. Eben fiel auch gerade nochmal das Thema Raiola und ob Haaland und Raiola nicht ein bisschen zu viel Markt darstellen, ob sie den Markt nicht zu sehr durch 2 Personen gerade verändern, weil es ja dann auch wieder so eine Transferpolitik lostritt. Wer geht dann wohin? Und es ist bei Dortmund, jetzt kommt eine These. Ganz wichtig, hört zu, schreibt es euch auf. Könnt ihr zu Hause dann irgendwie mit der Familie jetzt am Sonntag diskutieren. Ist es immer extrem unglücklich, dass es gerade bei Dortmund immer der Stürmer ist, der polarisiert? Also es war ja bei Aubameyang schon so, der sich da irgendwie nach London streikt. Ja, dann hat man viele Jahre ein bisschen Unruhe gehabt, Batshuayi als Leihgeschäft, dann hat er aber brutal getroffen, konnte man aber auch nicht halten. Dann Alcacer, der irgendwie ein paar Kalenderblätter vom Himmel schießt und dann jetzt wieder Haaland. Warum ist es bei Dortmund immer die Sturmspitze? Warum ist da immer eine Unruhe und ein diskutabler Punkt? Und dann muss ja auch immer wieder Spiele umgestellt werden. Alcacer war, glaube ich, so groß wie die Eckfahne. Da hat man natürlich einen anderen Offensivfußball gespielt. Und jetzt mit Haaland kannst du da vorne machen, was du willst. Also es ist einfach unglücklich, dass es immer die Stürmerposition ist, die dann einfach 10 andere Spieler auf dem Feld das Gefühl gibt, ihr seid auch Dortmund-Spieler, aber ihr seid halt leider einfach, was den Transfermarkt anbetrifft, nicht so mächtig.
Ganz, ganz interessanter Punkt. Ich sag mal so, auch bei der Causa Aubameyang, Dembélé, ja, natürlich, die Spieler werden sich zum Teil auch unprofessionell oder ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das Ganze hochkocht. Aber mir war gleich klar, dass das schon auch irgendwo auf Gegenseitigkeit beruht und dass man wahrscheinlich dann auch letzten Endes versucht, den Spieler ja am schlechtesten, so wie es dann eben wie es den Verantwortlichen mächtig ist, versuchen lässt, darstellen zu lassen. Ich sag mal so.
Achso, kurzer Einwurf, das wollte ich übrigens so sagen, weil das ist ganz wichtig, was du gerade sagst. Michael Zorc lernt einfach auch nichts dazu. Ne? Also ich mag den mega gern, ist schon auch ein super Manager, aber Michael Zorc trifft jedes einzelne Mal den falschen Ton. Da steht ein 21-jähriger Junge, der sich unter 40 Vereinen einen aussuchen kann, der sagen kann, wenn ich 50 Millionen verdienen will, dann finde ich jemanden, der das zahlt. Das ist einfach viel zu viel Macht für einen 21-Jährigen und er verhält sich ja noch moderat. So, natürlich versteht man auch die Dortmund-Seite, dass sie irgendwann auch mal wissen wollen, was machen wir jetzt nächstes Jahr. Aber nochmal, das ist einfach wirklich zu viel. Und Michael Zorc dann zu sagen, ja, er muss das verstehen, irgendwann wollen wir Sicherheit. Völlig falscher Zeitpunkt, 19. Spieltag, macht gar keinen Sinn. Michael Zorc versteht es einfach nicht. Und das regt mich auch jedes Mal wieder auf.
Wobei ich muss jetzt fast schon was Egoistisches sagen. Wenn jetzt, sage ich mal, am Ende des Tages Haaland besser aus der Affäre rauskommt als die Dortmunder Verantwortlichen, muss ich sagen, finde ich es fast ein bisschen unfair für die Spieler aus den letzten Jahren, die, sage ich mal, monatelang, sorry für den Kraftausdruck, den Arsch von den Medien vollbekommen haben. Also natürlich ein Dembélé oder ein Aubameyang, da waren bestimmt, die haben sich bestimmt Fehltritte geleistet, aber ich sag mal so, wenn wir jetzt bei Haaland anfangen, Haaland in Schutz zu nehmen, können wir gerne machen, fände ich aber trotzdem ein bisschen unfair. Bin ich ehrlich, weil wirklich, ich sehe es noch vor meinen Augen, wie die einzelnen Spieler, auch ein Sancho, ja, wie sie von den Medien zerrissen wurden, weil sie jetzt wechseln wollen. Aber nein, meine ehrliche Meinung dazu, das Ganze wird auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit beruhen, wobei auch an Haaland sich wahrscheinlich keinen Gefallen damit getan hat, das Ganze jetzt nach draußen zu kommunizieren, weil im Endeffekt hat er sich dadurch ja nur noch mehr unter Druck gesetzt. Ne? Ich kann verstehen, dass er da irgendwie seinen Unmut äußern will und den Verantwortlichen da auch vielleicht ein bisschen eins reindrücken möchte, ist von Haaland aber auch nicht die auch jetzt mal ganz unabhängig davon, wie die Verantwortlichen sich benehmen. Ich meine, das ist auch nicht ganz so einfach, wenn, sage ich mal, jeden Tag wahrscheinlich eine Anfrage irgendwie reinkommt. Aber ich sage mal, unabhängig davon ist es von Haaland, meiner Meinung nach, ist jetzt meine Meinung, kann man auch anders sehen, ist es nicht so clever, weil es ja der Situation jetzt nicht, also für die Situation ja nicht, nicht gewinnbringend ist.
Vor allem, weil er ja eigentlich wirklich die richtigen Worte dann zum Ende schon platziert hat. Er will einfach nur Fußball spielen. Das ist die Quintessenz des Ganzen. Es ist aber einfach, wir dürfen jetzt aber auch nicht uns hier hinstellen und sagen, okay, wir sind so weltfremd. Das Fußballgeschäft ist einfach zu groß geworden und bewegt sich teilweise in nahezu perverse Bahnen. Und dann darf man sich wirklich aber auch nicht beschweren, wenn es dann zwischen Spielern, die einfach absolute Leistungsträger in Vereinen werden, die einfach noch nicht zu absoluten Spitzenklasse zählen, wenn diese Spieler dann vielleicht auch irgendwann mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und Entwicklungsschritte gehen wollen, all diese Punkte, diese Szenerie, die wir jetzt hier haben, die haben wir ja schon 1000 Mal gehabt, aber es war einfach dann medial nicht ganz so omnipräsent und war vielleicht auch noch ein bisschen besser moderiert. Aber ja, viele Vereine und viele Verantwortlichen müssen jetzt langsam aber auch mal diesen Schritt aus dieser Komfortzone machen. Man kann das einfach nicht mehr so moderieren, wie man das 2006 konnte oder wie man das noch vor einigen Jahren machen konnte, sondern man muss da wirklich auch nicht nur die Spieler zu Medienschulungen schicken, sondern auch vielleicht mal den einen oder anderen Verantwortlichen, wie man in der Zukunft gewisse Vertragssituationen erstens mal nicht komplett in der Öffentlichkeit diskutiert, sondern wie man da einfach auch mal wieder eine schalldichte Verhandlungskammer nutzt und das Ganze nicht ganz so transparent macht, sondern man kann das auch ein bisschen vernünftiger. Also ich weiß jetzt beispielsweise auch nicht, was so ein SAP-Vorstand verdient und die diskutieren das jetzt auch nicht irgendwie am Mehringdamm, sondern das wird schon irgendwo auch noch hinter einer verschlossenen Tür diskutiert und da müssen sich einige Verantwortliche, ich spreche jetzt nicht über Dortmund, sondern ganz generell einfach auch mal irgendwie hinterfragen, ob man in der Zukunft vielleicht irgendwie diese Vertragsdiskussion irgendwie bei einem Twitch-Livestream macht oder ob man das irgendwie mal wieder in die Bahnen bekommt von einem vernünftigen Verein und was auch die Mitglieder, glaube ich, ein bisschen beruhigen würde, wenn man das Ganze wieder, Verein bedeutet ja immer noch in sich geschlossenes System und nicht irgendwie ja, wir gucken mal, wie weit wir es nach außen treiben können. Aber das ist nur meine Meinung. Das ist jetzt einfach nur, weil es mir wahnsinnig auf den Senkel geht hier jeden Tag. Ich muss mir ja schon explizit Informationen zu anderen Vereinen raussuchen, weil das Erste, was ich sehe, ist Haaland. Das Zweite, was ich sehe, ist Mbappé. Und ja, Gott, also so eine große Rolle spielen sie jetzt in meinem Leben nicht.
Ja, dafür sind wir hier. Dafür haben wir den Podcast,
Robin. Genau, und jetzt wird es Zeit, zum Sportlichen zu kommen.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte eigentlich die perfekte Überleitung, dass man sich da vielleicht in Sachen Medienschulung ein bisschen was beim SC Freiburg abgucken kann. Wobei, ich finde, das ist auch immer ein bisschen zu, man macht sich auch ein bisschen zu leicht, wenn man sagt, ach hier, der SC Freiburg. Ja gut, natürlich haben die jetzt auch nicht ganz diese mediale Präsenz. Die machen natürlich auch extrem clever und Aufmerksamkeit steigt natürlich auch so ein bisschen dank der Person Christian Streich. Aber ja, im Endeffekt haben sie natürlich nicht global betrachtet, nicht ganz diese Aufmerksamkeit. Wie Borussia Dortmund beispielsweise. Ja, Fußball wurde dann auch gespielt. Haaland konnte einfach nur Fußball spielen, erzielte 2 Tore. Und Freiburg, ja, keine Chance. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das überrascht mich gar nicht so sehr, dass Freiburg jetzt bei den Dortmundern so ein bisschen unter die Räder geraten ist. Ich habe zum SC Freiburg auch eine relativ exklusive Meinung. Vielleicht ist sie gar nicht so exklusiv, vielleicht entspricht sie irgendwie auch der Wahrheit, weil wir mit Freiburg immer sehr romantisch in Verbindung sind.
Wir machen schon die Kerzen.
Freiburg, wenn wir den Namen Freiburg hören, machen wir die Kerzen an. Ich bin ganz ehrlich, Freiburg spielt für mich schlechter, als es der Tabellenstand zeigt. Sie hatten einige Spiele. Es ist jetzt brutal, wenn ich das sage, aber auch das 0-6 gegen Gladbach, das wird in dieser Konstellation, mit dieser Art und Weise nie wieder passieren. Es sei denn, Borussia Mönchengladbach hat Bock nochmal bei Standards so zu verteidigen. Aber das Problem beim SC Freiburg sehe ich immer mal wieder, dass sie Spiele haben, wo sie so ein bisschen von ihrem Offensivspiel weggebracht werden, wo sie sehr in die eigene Hälfte gedrückt werden und überhaupt nicht ins Spiel kommen. Und das ist, ich habe manchmal bei den Freiburgern so ein bisschen das Problem, okay, ist es jetzt Umschaltspiel? Ist es kontrollierter Offensivfußball? Was ist es eigentlich? Ne, das ist jetzt wieder einfach nur das Haar in der Suppe bei einer Mannschaft, die eine überragende Saison spielt. Nicht falsch verstehen. Aber das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt was suche, was ich kritisieren kann, mir fehlt da so ein bisschen dieses klare, okay, spielen wir offensiv oder spielen wir Umschaltfußball? Mit der Art und Weise, wie Freiburg spielt, werden sie weiterhin Siege einfahren. Nicht falsch verstehen. Aber mit dieser Art und Weise kann es auch immer mal wieder sein, dass man so einen Abend wie gegen den BVB erlebt, weil ich glaube auch, dass eine Freiburger Mannschaft, die tendenziell ja auch immer mutig aufgestellt wird, dass das den Dortmundern relativ gelegen kommt, dass die nicht so tief verteidigen. Und ja, war nichts zu holen, Robin, oder?
Nee, war wirklich nichts zu holen. Also unabhängig davon, dass Meunier einen wahnsinnigen Leistungssprung gerade tätigt. Da muss man schon wirklich auch den Hut vollziehen, weil für mich war es ein absoluter Transferflop. Es war schon ein Spieler, der bei Paris irgendwie nicht richtig funktioniert hat, auf einer Position rechts hinten als Wingback, wo er auch irgendwie nichts auf die Beine bekommen hat, was annähernd dazu geführt hat, Spiele zu entscheiden in der Ligue 1. Ich will sie jetzt nicht hier despektierlich behandeln, aber es ist schon einmal ein bisschen was anderes. Ja, und jetzt hat er aber definitiv auch seit 2-3 Spielen einen enormen Schritt gemacht. Das freut mich für ihn extrem. Zudem, Schlotterbeck hat gefehlt, aber daran will ich es jetzt gar nicht festmachen, sondern grundsätzlich sind die Freiburger überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ich weiß nicht, ob sie überrascht waren von diesen 2 Eckentoren, ob das jetzt irgendwie nicht geplant war, aber es wirkte für mich schon sehr fragil, weil sie einfach auch über, also ich meine, Dortmund hat es auch unfassbar gut gemacht, das muss man wirklich hier sagen. Das war mit eines der besten Spiele, das war wirklich derart aggressiv. Auch Dahoud und Bellingham, auch bei Mo Dahoud seit Wochen, spielt er sich wieder in eine Form, wo er definitiv ein Kandidat ist für die Nationalmannschaft, weil man ja auch gerade sieht, auf der Position performen gerade auch in der Liga auf einmal wieder andere. Und er zeigt, dass er da mithalten kann, ist auch nötig. Bei Bellingham muss man sich sowieso keine Sorgen machen, der ist jung, der ist motiviert. Aber mich freut es halt eben, da haben wir ja auch schon ein paar Folgen davor gesprochen, dass Bellingham eigentlich nicht die Person sein sollte, die im Mittelfeld wirklich alle anderen mitzieht, sondern dass ein Dahoud eigentlich der wäre, zwecks mehr Erfahrung, der die Leute an die Hand nimmt und vorangeht. Und ich finde, die Entwicklung bei Dortmund, die ist sehr erfreulich. Und dann gehst du aus so einem Spiel mit einem 5-1 raus. Freiburg, da war wirklich nichts zu machen. Ich weiß nicht, was da los war. Ich glaube, so ein Freitagsspiel, haben wir auch schon oft gesagt, hat auch wirklich extrem hohe Qualität dieses Jahr. Da haben wir auch wirklich schon Freitagsspiele gesehen, wo du gedacht hast, ja Gott, komm. Also ich trage mich am Samstag für die Abendschicht ein. Aber das war wirklich, wahnsinnig gut, wahnsinnig attraktiver Fußball. Mit dem Fußball kann Dortmund, glaube ich, erstens mal jeden Stürmer, ja, mindestens mal in die Diskussion reinholen, doch zu verlängern, weil du mit so Spielen langfristig dich grundsätzlich für die Champions League qualifizierst, Leipzig hinter dir lässt und der zweitbeste Verein in Deutschland bleibst. Ja, und mehr gibt es auch nicht zu sagen. Freiburg kann, glaube ich, aus so einem Spiel eine Menge mitnehmen und dann nächste Woche zeigen, dass sie es definitiv besser können. Weil du hast recht, also Freiburg als absolute Champions-League-Mannschaft, da muss man schon noch ein bisschen vorsichtig sein und muss die nächsten Spiele abwarten. Aber sie stehen nach dem 19. Platz schlichtweg halt eben einfach immer noch da oben. Und deshalb denke ich, beim nächsten Spiel werden wir da auch wieder eine Reaktion sehen. Christian Streich hat es ja auch gesagt, grauenhaftes Spiel.
Ja, ich werde es eh so machen. Also bevor ich ein Team, sage ich mal, als Champions-League-Team bezeichne, da warte ich.
Da müssen wir noch abwarten, oder?
Ganz. Ja, da warte ich wirklich die 34 Spieltage ab, weil, weiß nicht, so eine Momentaufnahme, ich meine, man muss ja wirklich momentan bei der Punktekonstellation ab Platz 3 abwärts, muss man ja wirklich von Momentaufnahmen sprechen. Das kann sich ja jeden Spieltag irgendwie verändern. Da hat der Platz erstmal relativ wenig Aussagekraft. Und ja, ich sag mal, für die Dortmunder, ne, es geht jetzt nächste Woche nach Hoffenheim, das wird auch ein sehr interessantes Spiel, da sehen wir, wie weit die Mannschaft wirklich ist. Wir reden jetzt nicht über Titelkampf, aber zumindest, wie du es gesagt hast, Platz 2 festigen und ich denke, alles andere, also ne, Platz 2 festigen, mehr verlangen die Fans wahrscheinlich in dieser Saison auch nicht. Ja, die Freiburger werden, denke ich, auch da wieder, ich meine, dafür sind sie ja bekannt, mit Rückschlägen umzugehen. Und ich sag mal, 5-1 in Dortmund kannst du so oder so verlieren. Das muss man einfach auch sagen. Die Freiburger tun sich in Dortmund tendenziell eh immer ein bisschen schwer. Und deswegen ist das auch, geht es auch absolut in Ordnung. Ja, war vielleicht dann auch irgendwie nicht der richtige Matchplan oder der falsche Matchplan im falschen Moment. Ja, so kann man es vielleicht auch nennen. Kommen wir zum eigentlichen Topspiel, Robin. Ja, ich habe lange überlegt, wie ich das jetzt einleiten soll. Ich war selten so euphorisch. Bei der Partie Köln gegen Bayern. Ich war lange nicht mehr so euphorisch. Ich sag mal, jetzt nach dem Spiel bin ich sogar eigentlich relativ happy, weil ich glaube, eine engere Niederlage, ein knappes Spiel hätte mich dann irgendwo gestört. Das hätte länger an mir gezerrt. Jetzt wurde es dann ja ein deutliches 0-4. Und ich sag mal so, Steffen Baumgart wurde ja auf der Pressekonferenz gefragt, von wegen, ob man jetzt taktisch irgendwas verändern soll gegen die Bayern. Und, aber das war quasi darauf bezogen, dass der FC ja sehr, sehr offensiv agiert unter Steffen Baumgart. Ich meine, ich muss jetzt nur mal die Statistik mir anschauen. 50% Ballbesitz gegen Bayern. Ich meine, das sagt ja schon alles. Welches Team schafft das? Also ich will, in Sachen Ballbesitz muss man einfach sagen, das ist jetzt nicht meine Köln-Brillen-Meinung, sondern das ist eine objektive Meinung. Köln ist eins der Teams mit dem meisten Ballbesitz, mit den meisten Spielanteilen in der Fußball-Bundesliga. Und hat man Steffen Baumgart gefragt, okay, wie sich das Ganze auf die Bayern jetzt auswirkt, wird man defensiver rangehen? Und Steffen Baumgart hat das ganz klar verneint, gesagt, nein, wir werden das Ganze so angehen wie immer. Jetzt nach dem Spiel bin ich schlauer und ein bisschen enttäuscht über diese Aussage, ohne jetzt Steffen Baumgart zu kritisieren, um Gottes Willen. Ich fand, das Gegenteil ist eingetroffen. In die andere Richtung, es war offensiver als zuvor. Also man stand noch höher, man hat es noch wilder versucht. Und dann denke ich mal, eigentlich hatte man sich in den letzten Spielen diesbezüglich sehr gefestigt. Es gab in der Hinrunde schon ein paar Spiele, wo man vielleicht einen Tick zu offensiv, einen Tick zu hoch stand. Und das hat man eigentlich, konnte man abstellen. Gegen die Bayern war das leider, das war zu vogelwild, das war zu naiv. Das kann gut gehen. Also mich hat es ein bisschen überrascht, dass Köln kein Tor geschossen hat. Ein schöner Angriff wurde abseitsbedingt abgepfiffen. Also dass man da mit 0 Toren rausgeht. Ja, das war dem Spielverlauf vielleicht nicht ganz gerecht. Vielleicht fiel es auch ein Tor zu hoch aus. Auf der anderen Seite, Bayern kam natürlich durch die Tempo-Gegenstöße so oft in Überzahlsituationen vor dem Tor. Also konntest du die Uhr nachstellen, bis ein Tor fällt. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht so böse drum. Deutliche Niederlage, die nehme ich im Endeffekt wahrscheinlich sogar lieber mit als irgendwie ein 1-0 oder ein 0-1 oder ein 1-2. Baumgart hat ein neuer Trikot am Ende noch bekommen, also ja, aus Kölner Sicht sind wir trotzdem Sieger der Herzen.
Ja, ich glaube auch generell, es war ja trotzdem eine engagierte Leistung und ich habe vorher wirklich auch ein bisschen Schiss gehabt. Ich habe es ja auch persönlich geschrieben, ich habe die Hose gestrichen voll. Die Aufstellung, ja, habe ich auch zweimal hingucken müssen. Hat mich dann doch überrascht, dass Salih Özcan mehr oder weniger alleine vor der Abwehr spielt. Ich glaube, mit Skiri an seiner Seite wären zwei Tore weniger gefallen und dann wäre die Geschichte medial, glaube ich, noch schöner geschrieben worden. Aber gut, da können wir jetzt viel drüber diskutieren, können wir jetzt nicht mehr ändern. Ich fand, wenn wir uns an den Fakten entlang hangeln, die Statistiken sind ja bis auf die Torschüsse nahezu ausgeglichen, auch die Passgenauigkeit. Das sind diese Faktoren, von denen Steffen Baumgart ja auch gesprochen hat. Sie wollen ihr Spiel beibehalten und das haben sie getan, auch was den Ballbesitz anbetrifft. Du hast es thematisiert. Schlichtweg sind da Tore gefallen, die einfach unfassbar schön waren. Also das war eine individuelle Klasse. Also was Thomas Müller und Coco Tolisso da spielen, da habe ich kurz die Hose aufgemacht. Also das war der absolute Wahnsinn. Das habe ich selten gesehen, auch bei einem Tolisso setzt sich Nagelsmann gerade ein, dass er bleiben soll. Ist ja immer wieder auch ein Kandidat, dass man ja bei der richtigen Summe eventuell sagen könnte, nee, Verein, Quatsch, Vertrag läuft jetzt sogar auch aus. War ja aber auch letztes und vorletztes Jahr schon ein Thema, dass er eventuell gehen darf, wenn der Euro passt. Aber mittlerweile ist es ein Spieler geworden, der auch im Verbund zusammen mit Rocker auch dieses Mal wieder extrem gut gespielt hat. Und ja, sie haben es konsequent verteidigt, das kann man auch sagen. Ist bei Bayern ja auch gerade bei der Viererkette dann gegen Gladbach ein Problem gewesen. Haben sie sehr, sehr gut gemacht und haben es auch immer wieder geschafft, die Kölner in Positionen zu zwingen, in denen sie jetzt nicht zu 100% ihr Potenzial abrufen konnten. Und das war extrem smart. Also auch bei beim letzten Tor, was Sané und Lewandowski da vorne spielen, das habe ich zu meinen besten Zeiten bei FIFA nicht auf die Beine stellen können. Also das war schon sehr, sehr ansehnlich und war auch ein ja, absolut verdientes 4:0. Ich hätte mir aber auch fast ein Tor gewünscht. Also Schwebe hat auch einfach hinten, da bin ich jetzt auch mal gespannt auf deinen Kommentar, ein überragendes Spiel gemacht. Timo Horn ist, glaube ich, zum falschesten aller Zeitpunkte krank geworden, weil ich glaube, die Position hinten ist jetzt gar nicht mehr so klar vergeben. Aber trotzdem, es war ein augenweises Spiel. Ich habe mich sehr gefreut und ja, bei Robert Lewandowski 300 Tore in der Bundesliga. Das kann man einfach so stehen lassen. 23 diese Saison schon wieder. Aber gut, ich weiß ja nicht, ob das für die ja, Nominierung reicht ja definitiv, aber ob man dafür Weltfußballer werden kann, weiß ich nicht. Muss man, glaube ich, in Argentinien nachfragen. Aber es ist unglaublich, was der Junge da spielt.
Also ich kann dich insofern schon mal beruhigen, die Nummer 1 in Köln, die ist war noch nie so klar, es wird ganz klar, Marvin Schwebe wird Nummer 1 bleiben. Ich hätte jetzt gedacht, das Bayern-Spiel könnte nochmal so eine Belastungsprobe werden, auf der anderen Seite habe ich mir dann wiederum gedacht, so viel hat er da ja eigentlich gar nicht zu verlieren. Also Marvin Schwebe, das ist ganz klar, auch da doch, sage ich mal, die Krankheit von Timo Horn, in dem Sinne gar nicht viel mit zu tun, weil Schwebe hätte ja so oder so die nächsten 3 Spiele gespielt. Das Einzige, wo Horn gespielt hätte, wäre halt der Pokal gegen HSV, da fällt er jetzt voraussichtlich auch aus, aber ja, Nummer 1 ist ganz, ganz klar Marvin Schwebe, also ja, kann mich nicht daran erinnern, dass wann wir das letzte Mal so einen souveränen Keeper beim FC erlebt haben.
Total unaufgeregt, ne? Also das ganze Spiel über extrem unaufgeregt, sehr gut sortiert auch die Hintermannschaft, also kann man echt nichts sagen.
Kann man nichts sagen. Und ich sag mal, ich war von der Aufstellung gar nicht überrascht. Also das ist ja im Prinzip die Startelf aus den letzten Spielen. Das ist die, ist es von der Aufstellung gar nicht zu offensiv. Also natürlich ist es eine offensive Aufstellung. Das, was mich halt gestört hat, die Art und Weise einfach, wie gespielt wurde, weil man hat sowohl gegen Hertha als auch gegen Stuttgart im letzten Hinrundenspiel hat man es super souverän und abgeklärt gelöst. Das hat mich ein bisschen gestört, dass man einfach realtaktisch dann, dass man da halt zu naiv gespielt hat, mit zu vielen Leuten dann einfach auch in der Hälfte der Bayern war und dann eben, ja, ein André Duda einen Ballverlust kreiert, der einfach jedes Mal, der auch gegen andere Teams bestraft wird. Das hat mich viel eher gestört. Das ist einfach, da konntest du mit der Art und Weise, konntest du halt sich die Uhr nachstellen. Ich meine, das wusste Steffen Baumgart auch. Steffen Baumgart wusste, dass das Spiel nicht zu Null ausgehen wird. Er hat dann wahrscheinlich darauf spekuliert, dass der FC irgendwie ein, zwei Dinger macht und vielleicht ein Unentschieden mal rumkommt. Aber ich sag mal, war jetzt ganz okay. Das war so eine kleine Lehrstunde. Es war aber auch ganz gut, das Ganze mal gegen die Bayern auszuprobieren, weil, sind wir ehrlich, gegen die Bayern kannst du dir dann eine Niederlage eben auch einfach mal erlauben.
Er hat ja auch gesagt, du kannst jetzt weiter niemandem Vorwurf machen. Wir haben ein super Spiel gemacht, haben mitgehalten und ja, ein Tor wäre wirklich auch verdient gewesen. Ich glaube, Da hätte sich niemand beschweren dürfen. Für mich persönlich freut sich natürlich, dass das Spiel zu Null ausgegangen ist. Es ist für Manuel Neuer auch wichtig, dass er wieder reinkommt. Aber ja, trotzdem, ich bin wirklich begeistert, dass Köln ihren Stil und ihre Charakteristik jetzt nicht aufgrund der Begegnung gegen Bayern irgendwie versucht zu korrigieren, sondern wirklich einfach ihren Stiefel durchspielen, weil der wird sie langfristig definitiv weiterbringen.
Ja, hat mich auch. Also, aber das ist auch mit Steffen Baumgart, dass er da jetzt anfängt zu mauern. Und das will ich, das habe ich die letzten Jahrzehnte oft genug gesehen. Da bin ich tatsächlich auch sehr froh, dass wir das erstmal nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die Stuttgarter gegen Leipzig. Es war eigentlich, wenn man jetzt mal so auf die Statistik schaut, war es vielleicht ein klassischer Tedesco-Sieg. Also eigentlich in allen Bereichen unterlegen. 16-7 Torschüsse, am Ende ein 2-0-Sieg. Also bin ich ganz ehrlich, es ist natürlich eine brenzlige Situation für den VfB. Aber es war eigentlich ein Ergebnis, was dem Spielverlauf nicht so wirklich gerecht wird. Also ja, die Leipzig am Ende abgezockt, klar, profitieren gerade wahrscheinlich auch so ein bisschen vom fehlenden Matchglück beim VfB. Aber boah, das war schon sehr Tedesco-like. Also da war ich dann doch ein bisschen überrascht, wie viel, also wenn ich jetzt einfach nur das Spiel nehme, war Stuttgart für mich dann schon deutlich spielstärker. Natürlich kann man jetzt sagen, gut, ne, Leipzig hat gewonnen, man will irgendwie noch auf Biegen und Brechen die Champions League. Das Ganze ist auch nach wie vor möglich, keine Frage. Nur ob das jetzt langfristig der Leipziger Stil, das ist halt immer so mein Problem. Jetzt hat man gewonnen, jetzt redet man darüber nicht. Aber spätestens, wenn es dann mal wieder einen Ausrutscher gibt, und den gab es ja schon, den gab es auch unter Tedesco schon, sowohl gegen Bielefeld und auch gegen Stuttgart und auch gegen Augsburg, spätestens dann reden wir dann doch wieder drüber. Deswegen will ich jetzt einfach mal, oder will ich dich vielleicht auch fragen, Robin, wie bewertest du das Spiel? Klassisch Tedesco, kommt man mit der Art und Weise von Fußball weiter als zuvor, oder hast du vielleicht sogar doch eine relativ starke Leipziger Mannschaft gesehen und ich bewerte es völlig falsch?
Nee, überhaupt nicht, du bewertest es genau richtig. Also wir haben ja auch, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge habe ich es ja auch gesagt, dass man eventuell bei Leipzig die Idee hatte, mit Tedesco jemanden zu holen, der einfach diese dreckigen 1-0 über die Zeit schaukelt und Leipzig erstmal wieder stabilisiert in Form von, ja, wir verwalten jetzt ein Ergebnis. Und das gestern, das war nichts anderes als eine Führung zu verwalten. Da war keine Idee bei Leipzig zu erkennen, dass es nach vorne, dass sie kontern können und wenn die Stuttgarter Spielmacher ein Stück aufrücken, auch Räume finden. Das ist jetzt keine Trainerhandschrift, sondern das ist ja spielerische Finesse von Spielern, die jetzt auch wissen, wo das Tor steht. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber für mich war Stuttgart die klar bessere Mannschaft. Einfach wahnsinnig unglücklich, dass da noch ein bisschen Genauigkeit und Präzision fehlt. Das ist aber auch kein Wunder, wenn du halt wirklich jetzt das vierte Spiel ohne Tor spielst. Du wirst halt immer nervöser und dir fehlt vielleicht auch einfach dann ein bisschen der Mut. Aber sie waren definitiv die aktivere Mannschaft und hätten zwischenzeitlich wirklich auch einen Ausgleich verdient gehabt. Es ist halt wieder so ärgerlich, dass du in der 11. Minute einen Elfmeter bekommst und schon wieder kein eigenes Spiel entwickeln kannst. Denn ich glaube, dass wenn das Spiel ein bisschen länger gegangen wäre, ohne Gegentreffer, dass sie einen Input gehabt hätten. Weil ja, es ist dann schon einfach, ärgerlich, weil Stuttgart, ohne dass wir da jetzt irgendwie immer wieder über, ja, sie hätten Tore verdient und hier ein Ausgleich und da, müssen wir wirklich auch auf die Tabelle schauen. Es wird verflucht eng. Und Sven Mislintat hat das auch gesagt, dass sie die Woche auch genutzt haben, um die Themen nochmal klar anzusprechen. Ich glaube auch, der Trainer hat nochmal ernstere Worte gefunden, weil ich glaube, man hat bis jetzt halt eben thematisiert, okay, pass auf Jungs, wir spielen guten Fußball. Wir müssen abwarten, wir müssen geduldig sein, wir werden uns belohnen. Aber ich glaube, mit 18 Punkten auf dem Konto, punktgleich zu Augsburg, die heute aber auch noch was vorhaben gegen, gegen Frankfurt, die ja noch ein bisschen was vorhaben heute, können wir uns diese Geduld langsam nicht mehr leisten. Und das hat ja auch im Interview einer deiner absoluten Favoriten, Sascha Kalajdzic, auch gesagt, dass sie jetzt langsam echt dieses Schönspielen sich sonst wohin schieben können, sondern also einfach Tore brauchen. Und egal wie unattraktiv die aussehen, ist es gerade das Einzige, was hilft, weil ein fünftes Spiel ohne Tor, ist wirklich, dann sind wir in der Krise. Aktuell stehen sie auch rein zahlentechnisch noch auf Platz 15, aber es kann sich ja heute ändern. Und ich mache mir langsam wirklich Sorgen, denn man hat jetzt mit Kalajdzic einen klaren Stürmer, aber sie brauchen definitiv Tore und ihr Spiel sieht einfach gut aus. Das ist aber am Ende so eine Geschichte, wo du dich in der zweiten Liga wieder findest und dann kannst du auch jedem erzählen, aber ja, wir haben aber eigentlich 19 Spieler echt nicht schlecht gespielt. Hier Verletzte, da Verletzte. Interessiert 2022 kein Mensch mehr und deshalb ja, hoffe ich auf Mislintat und hoffe auch auf den Trainer, dass man gemeinsam jetzt mit einer klaren Sprache, ich glaube, man hat ja auch auf Anton verzichtet. Da heißt es Unklarheiten, Kempf.
Nee, genau, Kempf.
Man hat da aufgrund von Unklarheiten im Vertrag jetzt ein Zeichen gesetzt. Für mich der richtige Weg, zu sagen, pass auf, entweder wir reißen uns jetzt hier gemeinsam den Arsch auf oder aber wir fangen jetzt wirklich an, ja, Richtung Abstiegskampf zu gucken. Und ich finde es gut. Glückwunsch an Leipzig, 3 Punkte, aber bringt jetzt Leipzig, glaube ich, nicht wirklich weiter, weil du hast es gesagt, also dafür sieht das Spiel echt immer noch sehr, sehr unattraktiv aus und ist noch meilenweit davon entfernt, ja, den Tabellenplatz noch ein bisschen nach oben zu korrigieren. Also Platz 7 ist gerade schon auch wirklich das Maß aller Dinge. Bei dem Spielstil, also ja. Kann sich auch ändern.
Ja. Ja, ich sag mal, unter Jesse Marsch war das ja ein deutlich attraktiverer Spielstil. Ich sag mal, um jetzt hier bei Leipzig nochmal zum Abschluss zu kommen, ich meine, bei Tedesco ist es ja zwischen uns dreien auch so eine Hassliebe. Irgendwie lieben wir ihn und irgendwo hassen wir ihn auch. Aber ich sag mal, was mich wirklich wieder aufregt, dass Tedesco jetzt halt auch wieder bestätigt wird. Er weiß halt genau, dass er ein Scheißspiel gemacht hat. Aber er holt trotzdem die verkackten 3 Punkte. Sorry, wenn ich mich jetzt hier in der Wortwahl vergreife. Und es ist so oft auch in der Vergangenheit, auch bei Tedesco unter Schalke, es ist so oft passiert, dass Schalke oder jetzt in dem Fall Leipzig einen frühen Elfmeter bekommt, aus dem Spiel nach heraus wahrscheinlich nichts auf die Reihe bekommen hätte. Sei es durch einen Elfmeter oder irgendein Eck- oder Freistoßtor. Und dann, ja, spielt dir dieses Ergebnis halt extrem in die Karten. Du hast es eben angesprochen, Stuttgart muss aufmachen. Und dann, ab dem Punkt ist es auch kein Spielsystem mehr, sondern einfach die logische Konsequenz, wenn eine etwas unerfahrene Mannschaft mit Spielfreude, aber leider, ja, der so ein bisschen die Leichtigkeit momentan fehlt, ist es eine logische Folge, dass da eben Räume entstehen. Ja, und ich meine, wenn man sich die Aufstellung von Leipzig anschaut, sind da ja auch ganz gute Kicker auf dem Feld. Also mit denen musst du erstmal so ein Anti-Fußball spielen. Aber ja, gut, am Ende wird Tedesco sagen, hier Leute, guckt auf meinen Punkteschnitt
mit sowas, und leckt mit sowas nicht. Mit sowas wäre ich ein Schalke Zweiter. Und das ist leider auch so der Punkt, man kann sich aufregen, wie man will und jeder, der irgendwie so ein bisschen taktisch und ja ein attraktives Spiel sehen will, was man ja wirklich in der Bundesliga mittlerweile auch von Mannschaften ja aus dem unteren Drittel teilweise bekommt, wo man überrascht wird, zu was die spielerisch in der Lage sind. Und dann siehst du Tedesco, was er da irgendwie über Leipzig veranstaltet und schämst dich echt für diese drei Punkte, die sie aus dem Spiel rausholen. Und also wenn er noch ein bisschen macht, dann fängt fangen diese Gesänge wieder an, auf die ich mich eigentlich jetzt schon freue. Und dann steigt eventuell auch wieder ja, diese Disharmonie, die andere Vereine für Leipzig übrig haben. Vielleicht reitet er Leipzig wieder 2-3 Jahre zurück. Gut, hätte ich.
Um ihn zu zitieren, er würde es geil finden, oder?
Vielleicht würde es dem Verein auch gut tun. Also als man sie noch nicht so mochte, haben sie besseren Fußball gespielt. Jetzt sind sie ein arrivierter Bundesliga-Verein und stehen auf einmal auf Platz 7. Also es hat doch nie geschadet, wenn man ab und zu mal ein bisschen was drauf bekommen hat.
Ja, so mit dem Frust über das Spiel gehen wir jetzt mal zu Wolfsburg gegen Hertha. Was, ich meine, Robin hat mir für alle Zuhörerinnen, Robin hat mir jetzt im Vorlauf bereits gesagt, dass Kofeld heute ein bisschen was abbekommen wird. Bin ich gespannt auf deine Worte, aber ich meine, ich bin ja eigentlich immer die Person, die Kofeld hier im Podcast freundschaftlich durchbeleidigt. Ja, also ich muss erstmal sagen, also das war jetzt wirklich eigentlich der Gipfel der Frechheit, was Florian Kofeld sich nach dem Spiel geleistet hat, sich hinzustellen. Und ich habe mir eigentlich geschworen, mich nicht auf das Niveau herabzulassen, aber ein Florian Kohfeldt lässt mir keine andere Wahl. Er stellt sich nach dem Spiel hin und fängt, ich meine, vielleicht kurz zum Spielerischen, keine Ahnung, ob wir dafür jetzt gleich noch was übrig haben. Wolfsburg war ein wenig verbessert. Ja, man hatte Chancen, es war okay, am Ende sind nur 0 bei rumgekommen. Aber ein Florian Kohfeldt stellt sich nach dem Spiel hin und sagt, von wegen, wir hätten irgendwie einen Elfmeter bekommen müssen. Gut, das Hertha BSC völlig zu Unrecht ein Tor aberkannt wurde, hat er nicht erwähnt. Also er lässt sich auf dieses Niveau runter und verschweigt einfach einen Fakt, den man dann, wenn man diese Debatte führt, ja, die man eigentlich nicht führen sollte, aber wenn man sie führt, auch da würde er als Verlierer vom Platz gehen, weil dann hätte Hertha BSC das Spiel vermutlich gewonnen. Und ich frage mich mittlerweile wirklich, was hat dieser Trainer, also wirklich, das ist eine ernst gemeinte, das ist keine subjektive Frage, weil wahrscheinlich würde mir 99,9% in Deutschland zustimmen. Was hat Florian Kohfeldt in der Fußball-Bundesliga verloren, Robin?
Also ich muss jetzt auch Kontenance bewahren. Andererseits ist sie auch an der Stelle völlig deplatziert aufgrund der Tatsache, dass es mich so wahnsinnig aufregt, was da bei Wolfsburg passiert. Ich meine, der Verein an sich gibt mir nichts mit. Also auch, dass sie in der Champions League gespielt haben, freut mich natürlich, dass ein weiterer deutscher Vertreter international auf sich aufmerksam macht. Aber die Art und Weise, wie sie in dieser Gruppe auf sich aufmerksam gemacht haben, war jetzt keine wirkliche Werbung für die Bundesliga, sondern eher ein Fragezeichen. Aber das alles außen vor spielt ja auch keine Rolle für und gegen Florian Kohfeldt. Aber Zitat Florian Kohfeldt: 9 Spiele, 1 Punkt. Wir haben uns leistungsmäßig verbessert. Also da war ich ganz kurz davor, dass ich hier die Couch aus dem Zimmer räume. Da habe ich richtig Blutdruck, muss ich ehrlich sagen. Ich richtig Blutdruck, weil so eine Aussage zu tätigen, bei diesem Spiel, wo die einzigen Chancen, die man kreiert hat, über 2 schnelle Außenspieler, deren Job es ist, als Wingback Gas zu geben, also dass ein Roussillon eine Flanke reinbringt, die mal ankommt, das hat nichts mit leistungsmäßig verbessert zu tun, sondern dann kann ich mich auch hinstellen und kann sagen, dass der Kassierer beim Rewe die Nummer für die Avocado auswendig wusste, das hat auch nichts mit leistungsmäßig verbessert zu tun, sondern das ist der Job. So, und darüber zu sprechen, zu sagen, das ist leistungsmäßig verbessert, das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit an jeden einzelnen Mitarbeiter bei Wolfsburg, der sich Gedanken macht, der sich in der Trainingswoche Gedanken macht. Einzige Thema, Trainingswoche, ja, Florian Kohfeldt sorgt dafür, dass man gemeinsam den Trainingsplatz abräumt. Also, was ist das denn? Habt ihr sie eigentlich noch alle? Also, wir bemühen uns hier wirklich wöchentlich. Ich meine, auch als Infotainment-Podcast können wir uns hier natürlich auch den einen oder anderen Affront mal leisten. Aber wir versuchen uns hier wirklich Woche für Woche sachlich auf die Dinge einzulassen und auch ein bisschen zu bewerten, ein bisschen zu balancieren, nie irgendwie jemanden persönlich anzugehen. Aber bitte, Florian Kohfeldt, ich habe dir sogar hier noch den Rücken gestärkt ganz am Anfang, weil ich sagte, lass uns mal abwarten. Er hat bei Bremen einfach nicht die Qualität gehabt, die er jetzt bei Wolfsburg hat. Aber der Typ kann nicht trainieren. Der kann nicht trainieren. Der hat eventuell eine gute Idee im Kopf. Der hat eventuell auch gute Ansätze im Kopf. Aber die hatte ich in der Schule auch. Ich habe mich dann aber trotzdem nicht gemeldet. So, ich habe aber trotzdem gedacht, ja, aber halt ich lieber mal für mich. So, es hat keinen Zweck. Er kann es nicht übersetzen.
Kurze Zwischenfrage, Robin, weil es mich tatsächlich gerade interessiert, bevor ich es vergesse. Bewertest du, weil genau, es war ja oft so, dass du Kohfeldt noch so ein bisschen Rücken gestärkt hast, bewertest du jetzt auch seine Zeit in Bremen vielleicht ein bisschen anders? Weil jetzt hat er einen besseren Kader. Das war ja immer das, was du gesagt hast, auch in der Vergangenheit hier. Er hatte in Bremen nicht den Kader. Jetzt hat er ja den Kader. Es gibt keine Ausreden mehr. Und er fährt den Laden gerade wirklich an die Wand.
9 Spiele, 1 Punkt, ist ja exakt das Bild, was wir in Bremen auch hatten. Deswegen muss man sich jetzt schon die Frage stellen, wie viel mehr wäre in Bremen möglich gewesen? Ist natürlich jetzt müßig und auch nicht ganz fair. Also da würde ich schon den Cut machen und jetzt mich einfach auf das Tagesgeschäft fokussieren. Aber wirklich bei den Spielern, die ja auch wirklich gezeigt haben, zu was sie fähig sind, also wenn Maximilian Arnold auf einmal in die Nationalmannschaft berufen wird, dann ist das ja schon in Wolfsburg schon auch ein gewisser Ton. Und sich wirklich hinzustellen bei einem 0-0 gegen die Hertha, was wirklich eine Frechheit ist, dass Nick das Stark dieses Tor nicht bekommen hat. Also wenn das vorher ein Foul ist, dann pfeifen wir ab jetzt in jedem Spiel 400 Fouls. Und das geht dann einfach nicht. Also das ist das, was Toruna Riga da macht, da wird auch diskutiert, wenn er dafür ein Foulspiel haben will, diese High-Speed-Zweikämpfe im Strafraum, da stoßen 2 Brocken aneinander, musst du nicht abpfeifen, ist völlig okay. Abgesehen davon, wer soll denn bei Wolfsburg das Ding reinschießen? Wer hat denn gerade das Selbstvertrauen? Will er das selber machen oder was? Weil ich glaube, er ist der Einzige, der noch irgendwie daran glaubt, dass sie ja im nächsten Spiel 3 Punkte holen. Guck doch mal im Wout Weghorst ins Gesicht während der 90 Minuten. Normalerweise ist das jemand, der eine andere Körpersprache hat. Der sieht so traurig aus, der sieht so bestürzt aus, weil er ganz genau weiß, dass nichts mehr rumkommen wird. Klar hat er 1-2 Dinger, die er vielleicht früher mal gemacht hätte, aber nochmal, ich will mich jetzt hier auch nicht stundenlang in Rage reden, weil dafür ist Wolfsburg einfach auf Platz 14 gar nicht interessant genug, weil sie auch immer noch mit 2-3 Siegen dann hochklettern können. Aber ich finde wirklich, Florian Kohfeldt, bitte, lass es sein. Erstens mal senkst du gerade den Markt wie von jedem einzelnen Spieler um die 10 bis 15 Millionen, selbst wenn sie 5 wert sind. Das geht einfach nicht. Und Jörg Schmadtke, bitte zieh die Reißleine. Es ist zwar jetzt die zweite Entlassung und die Abfindung, da muss man dann eventuell vielleicht nochmal zur HSH Nordbank gehen und nochmal einen Euro rausholen, aber es geht einfach nicht. Bitte, wenn es eine interne Lösung gibt, auch Marcel Schäfer, hört auf, diesem Mann noch den Rücken zu stärken, weil das, was er da gerade macht, macht Wolfsburg für die nächsten 2 bis 3 Jahre komplett uninteressant für einen einstelligen Tabellenplatz. Ende.
Ende. Ja, nee, ich bin gespannt. Ich denke auch, also langfristig, mittel- bis kurzfristig wird Jörg Schmadtke da nicht drum herum kommen und dann muss auch Jörg, das ist dann wahrscheinlich auch für Jörg Schmadtke der letzte Anlauf. Ja, kurz ein Wort noch zu Hertha, ist ein Punkt, den man mitnimmt. Ja, war jetzt nicht überragend, ich fand es jetzt auch nicht grottenschlecht, aber das ist zumindest, das hat für mich irgendwo dann doch auch Hand und Fuß. Ja, man ist nach wie vor in einer schwierigen Situation. Das hätte unter, also das da unter Kork wird keine 180-Grad-Drehung kommen, war auch klar. Aber das ist erstmal ein Punkt, den man unter Pal Dardai vermutlich nicht geholt hätte. So, jetzt haben wir noch 3 Partien, Robin. Die Zeit für alle Zuhörer, wir wollen unter 50 Minuten landen. Wir sind jetzt bei 40. Das heißt, wir müssen jetzt aufs Gaspedal drücken. Da hilft kein Tuten und Blasen. Mainz gegen Bochum würde ich dir einfach komplett überlassen. Werde ich mich nicht so äußern.
Wirst du dich nicht so äußern, ja.
Werde ich meinen Mund halten? Werde ich leugnen, das Spiel?
Ist nicht passiert in deinen Augen. Nein, ich bin natürlich ein bisschen traurig. Das hat, glaube ich, jetzt jeder mitbekommen, dass ich den VfL Bochum wirklich extrem mag und zu schätzen weiß. Aber Mainz war dann doch in dem Spiel deutlich besser. Und da brauchen wir auch gar nicht über einzelne Personen sprechen. Aber Saint-Just und Niakate sind wieder im Team. Das gibt enormen Rückenwind, das gibt Stabilität. Saint-Just auch mit dem Tor. Und ja, beim VfL macht es mich eigentlich ein bisschen sauer, dass es da schon wieder Diskussionen um den Elfmeter gibt. Das war mit Riemann schon so. Da muss es jetzt noch ein bisschen klarer werden. Polter ist eigentlich ein sehr guter Elfmeterschütze. Übrigens, was ich nicht wusste, und da greift jetzt hier das Infotainment, Polter war bis zum 14. Lebensjahr Torwart. War eine Information, die ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber sei es drum, ein 1-0, was Mainz auch absolut gerecht kommt. Der VfL, hat die Räume dann nicht so ganz eng gemacht, wie sie das im Normalfall machen.
Das muss ich rausschneiden, Robin. Wenn das Manuel Riemann mitbekommt, dass du hier Bochum und Wolfsburg
verwechselst, um Gottes Willen. Ich kann schon wieder die Wohnadresse melden hier. Das ist, ich will nicht ummelden. Manuel, du weißt ganz genau, ich habe dich wahnsinnig lieb und das, was du im Tor leistest, ist großartig. Aber bitte sprech das jetzt mal durch mit den Elfmetern, weil ansonsten müssen wir vielleicht nochmal Theofanis Gekas reaktivieren. Dann ist jetzt.
Wobei, ganz kurz, ich muss mich doch nochmal zum Spiel äußern, aber nicht zum Sportlichen. Ich habe irgendwann das Spiel Köln gegen Bayern noch ausgemacht, bin ich ganz ehrlich, und bin dann auf Instagram auf ein Video gestoßen, was ich dir dann auch direkt geschickt habe, wo ich meine, was auch irgendwie so ein bisschen, was glaube ich auch zeigt, dass es gut ist, dass Niakate und Saint-Just wieder da sind, weil die beiden da hinten schon auch den Laden, so die Seriosität da im Team, glaube ich, auch ein bisschen gewährleisten. Ich meine, es ist auch wichtig, Spaß zu haben, keine Frage. Nur ich muss dann schon ein bisschen schmunzeln, wenn ich sehe, dass nach dem Spiel ein Robin Zentner und ein Alex Hack da Smackdown spielen und sich da gegenseitig die Köpfe einhauen. Ich meine, sowas kann auch ins Auge gehen. Was waren deine Gedanken, als du das Video gesehen hast? Also, müsst ihr mal gucken, Leute, auf Instagram gibt es eine Szene, wo Zentner und Alexander Hack da wirklich nach dem Spiel Wrestling spielen und sich da gegenseitig auf den Boden schmettern. Also völlig verrückt.
Also wenn es hilft, verrückt. Das war jetzt das dritte Spiel zu null von Mainz. Wenn es hilft, dann lade ich beide dazu ein, das noch ein bisschen zu intensivieren. Ansonsten ist Robin Hack ja auch immer, was die Tonalität betrifft, klar zu hören im Spiel. Ich weiß nicht, ob sich da was aufgestaut hat, aber sie kriegen das wunderbar wegmoderiert. Wunderbare Bilder, die wir da von den Mainzern sehen. Und das sorgt am Ende des Tages für 3 Punkte gegen Bochum. Und da habe ich dazu auch nicht mehr zu sagen, weil wir wissen alle um die Instabilität der Defensive bei Mainz ab und zu. Da gibt es ja immer noch mal so das ein oder andere Spiel, wo sie ein Fauxpas drin haben. Aber wenn die nach dem Spiel da vielleicht irgendwie versuchen, noch mal so richtig in den Körper reinzugehen, vielleicht hilft es, die Räume gegen Bochum eng zu machen. Und dann gewinnst du das Spiel am Ende des Tages. Also Chapeau.
Wobei die Szene war, glaube ich, keine Ahnung, warum mir das jetzt erst vorgeschlagen wurde. Das ist, glaube ich, schon das her, weil Hack war ja tatsächlich, Alex Hack war gesperrt. Aber ich sag mal, ey, es ist so wichtig, dass Saint-Just und Niakate wieder da sind und ja, wird den Mainzern extrem helfen jetzt für den weiteren Saisonverlauf. Union gegen Hoffenheim. Wir haben 6 Minuten Zeitraum, ja, ein bisschen weniger. Ich würde sagen, ja, ich kann mich eigentlich über das Spiel wieder nur so ein bisschen aufregen, weil Hoffenheim geht 1-0 in Führung. Es läuft, es spielt ihnen alles in die Karten. Und ich, ey, es darf doch nicht sein, es muss doch mal eine Mannschaft geben, die so ein 1-0 gegen Union Berlin einfach auch mal, warum nicht einfach mal den Stiefel umdrehen. Warum nicht einfach mal selbst so agieren wie Union, sich hinten reinstellen? Einfach mal gucken, was Union anzubieten hat. Aber es passiert jedes Mal wieder, dass Union zurückkommt und am Ende sogar das Spiel gewinnt. Und gar nicht mal so unverdient, wie ich finde. Aber es darf doch nicht sein, dass Union... Es tut so weh, weil ich jetzt hier Union irgendwie Woche für Woche kritisiere und sie in Richtung Champions League gehen. Aber liebe Leute, das habe ich schon mal gesagt, ich fange jetzt nicht an, das Ganze Woche für Woche zu romantisieren. Ich werde mich jetzt hier nicht hinstellen und jede Woche sagen, es ist so schön, dass Union auf Platz 5 steht mit dem Kader. Nein, ich bewerte sie einfach wie ein fünfter Platz. Und ich sage einfach, es darf eigentlich nicht sein, dass sie mit dieser Konsequenz, ich mache quasi den anderen Teams einen Vorwurf, ich mache Union noch nicht mal einen Vorwurf, aber ich denke mir doch, Hoffenheim, die mit einem offensiven Spielansatz momentan sehr gut fahren, 1-0 in Führung gehen in der Partie, es darf doch nicht sein, dass sie dieses Spiel verlieren.
Ja, du hast auch absolut recht damit. Ich würde exakt dasselbe sagen, wenn ich nicht heute Morgen einen Artikel gelesen hätte. Aus der Süddeutschen Zeitung, da ist Javier Caceres, ich weiß nicht, ich glaube, hat er nicht auch mal bei Juventus gespielt? Ich weiß es nicht, vielleicht schreibt er jetzt auf einmal Artikel für die Süddeutsche, aber lest es euch bitte durch. Es ist ein sensationeller Artikel, findet ihr, wenn ihr auf die Bundesliga-Infos geht. Die Überschrift des Artikels, und das trifft es so auf den Punkt, die nächsten 3 Punkte made in Köpenick. Denn die Art und Weise, wie sie die gegnerischen Teams nerven, stressen und an sich selber scheitern lassen, ist jetzt einfach genau, das kein Zufall mehr. Also und dieser... Es ist kein Zufall mehr, mache ich allein nur an Grischa Brömmel fest, der jetzt 2 Spiele nacheinander anfängt, Spiele zu entscheiden. Das ist kein Zufall mehr. Und ich weiß nicht, wie man das trainieren kann. Ich weiß nicht, wie man das in die Köpfe bekommen kann, dass wenn du ein Gegentor bekommst, auch letzte Woche, machen sie überhaupt kein Spiel. Offensiv finden sie nicht statt und gehen sogar, ja, kommen in Rückstand. Und kommen auf einmal in dieses Spiel wieder rein und du merkst, der Gegner weiß auf einmal nicht mehr, was er davon halten soll. Der Gegner weiß, wir sind besser, wir kommen besser in die Räume, wir spielen es halt nicht vernünftig aus, haben Pech, scheitern an Lute, bliblablub, alles egal. Aber es sind jedes Mal 3 Punkte made in Köpenick und ich kann diesen Artikel nur empfehlen, weil er das, ja, viel besser können wir es auch nicht vertonen und lyrisch irgendwo auf ein Blatt Papier schreiben. Wenn sie jetzt noch nächste Woche gegen Hertha im Pokal gewinnen, dann wird diese Mannschaft nur noch gefährlicher. Also ich habe selten ein Team gesehen, was es so egal macht, wie es steht. Also die einfach mal den Spielstand zu egalisieren und als Mannschaft zu tragen, das ist eine unfassbare Qualität. Und du siehst auch, egal wer der Gegner ist, ich meine, Hoffenheim hat sich extrem entwickelt und spielen so explosiv nach vorne. Du hast es ja auch gesehen, was Bebu auf einmal für einen Zug in die Box hat. Davon hast du in den letzten Jahren nicht viel gesehen oder wenn du es gesehen hast, hast du es unregelmäßig betrachten können. Ja, aber Union weiß sich offensichtlich zu wehren, indem sie sich erstmal gar nicht wehren und dann auf einmal irgendwie aus nichts Toren machen. Und da fehlt ein Avoni, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist völlig egal, dann macht das halt ein Vogelsammer. Und also ich bin nach wie vor einfach fasziniert, was Union da leistet. Und ab jetzt ist es für mich offiziell kein Zufall mehr. Nochmal, ich empfehle diesen Artikel von Javier Caceres. Lest es euch bitte durch, der ist bei der Süddeutschen Zeitung für den Bereich Sport zuständig und schreibt da sehr regelmäßig sehr gute Artikel. Aber der hat es wirklich in sich. Die klassische Made-in-Köpenick-Produktion und damit können wir diesen Podcast eigentlich fast vom Strom nehmen, weil das, wir können es auch nicht analysieren.
Ich wollte ja sagen, also
was soll man machen? Lute macht ein Topspiel.
Einziger Zusatz, den ich jetzt noch gebracht hätte, aber da haben wir jetzt tatsächlich keine Zeit mehr für, da müssen wir uns an den Zeitplan halten für alle Leverkusen und Gladbach-Fans tut es uns jetzt an dieser Stelle leid, wobei man sagen muss, es ist auch irgendwie ein bisschen Ironie des Schicksals, dass Marvin Friedrich das mit seinem mit Abstand schlechtestes Spiel seit gefühlt 2 Jahren macht, aber würde ich fast sagen, um die Ereignisse, weil ich wir uns da wahrscheinlich auch wieder nur in Rage reden würden, weil ich weiß auch gerade noch nicht so, was ich mit dem Ergebnis anfangen soll. Ich hätte tatsächlich eigentlich damit gerechnet, dass die Gladbacher wieder einen Schritt nach vorne gehen, sind wieder gefühlt 2 nach hinten. Leverkusen hat es gut gemacht. Werden wir in der nächsten Folge ausführlicher darauf eingehen, auf die beiden Teams. Da werden wir das Ergebnis vielleicht dann auch nochmal ja, näher betrachten können, weil es dann in der Woche nochmal irgendwo auch aussagekräftiger ist, Robin. Wir sind am Ende. Es hat mir Spaß gemacht, heute in der gekürzten Form, das werden wir beibehalten, unter 50 Minuten zu bleiben, einfach um psychologisch noch ein paar Klicks mitzunehmen, bin ich jetzt einfach ganz ehrlich. Aber ehrlich wird am längsten und ja, haben wir den Leuten jetzt mal unsere Marketing-Tricks verraten. Und wenn du noch dran warst, dann hat es
war ein fantastischer Podcast, liebe Grüße auch an Robin. Ginter, war eine schöne Zeit. Aber alles hat ein Ende.
So.
Auch dieser Podcast.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. So Leute, bis zum nächsten Mal.